Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Between Cracks erschienen als Buch im November 2023 und Maxe, ich glaube, wir haben in der Folge in einer Anekdote schon mal rausgefeiert, jetzt ist das Hörbuch draußen und es klingt richtig geil. Und wer Hörbuch-Fan ist und Between Cracks deswegen eben noch nicht genießen konnte, kann es spätestens jetzt machen, denn all unsere Geschichten wurden vertont und das auf einem Niveau, da hat es mir die Schuhe ausgezogen, ey.
Das ist echt so. Das ist, also da sitzt nicht jemand, keine Ahnung, unter der Bettdecke und mumble-rappt in sein Handy rein, sondern das sind richtige Profis, Synchronschauspieler. Das ist höchste Qualität und wir haben es damals schon rausgefallen. Ich glaube, es war bei den Spin-Offs, wo wir das als Anekdote hinten dran gehört haben. Da hat man uns richtig rausfallen hören. Das war schon, es ist ziemlich surreal, wenn du dann sowas hörst und denkst, wow, das ist meins, das habe ich geschrieben, total geil.
Wir wollen natürlich nicht nur teasen, sondern wir wollen auch liefern. Und deswegen versammeln wir hier in dieser Special-Folge einmal alle AutorInnen, die eine Geschichte bei Between Cracks dazugeliefert haben. Es gibt eine Special-Geschichte, eine ganz besondere, die war leider etwas zu brutal fürs Publikum. Die konnte nicht vertont werden. Das ist, ja, das ist ein Good Sell. Das kriegt ihr separat auf die Ohren, können wir schon mal sagen. Das ist ein kleines Highlight. Ja. Diese besondere Geschichte von Eileen Storz, die hört ihr auf unserem Lull-Kanal, auf YouTube, auf Spotify etc. Genau da, wo ihr auch jetzt diese Folge hört. Also gerne auschecken, weil die ist, also wie gesagt, man konnte sie nicht vertonen, weil sie so krass ist, aber bewertet selbst. Wir haben hier alle versammelt, alle AutorInnen erzählen kurz, was in ihren Geschichten passiert und was diese ausmacht. Und natürlich hört ihr auch exklusiv hier bei uns immer eine Minute in die Geschichten rein, so wie sie die Sprecher dann vorgelesen haben. Geiler Scheiß. Ganz wichtig, was macht diesen Release von Between Cracks so besonders, Maxe?
Wichtig zu wissen ist, wenn ihr das Hörbuch kauft oder euch zulegt auf die eine oder andere Weise, gehen alle Erlöse, die wir bekommen, an den Weißen Ring und wir spenden das. Also wir spenden nicht nur die Erlöse, wenn ihr das Buch kauft, könnt ihr auch ganz normal bestellen über Amazon, über Thalia, über den Buchladen eures Vertrauens. Das geht alles gesamt an eine gemeinnützige Organisation. Wir werden das alles spenden. Wir haben, ich muss lügen, vor ein paar Wochen die erste Spende quasi überwiesen. Findet ihr auf dem TBR-Kanal auf Instagram. Und das werden wir auch weiterhin tun. Und wenn ihr nicht im Bilde seid, was Between Cracks eigentlich ist, das ist eine Kurzgeschichtensammlung von 8 Autoren, die ja über Unmenschlichkeit schreiben. Wir haben das so aufgebaut, dass es quasi mit der in Anführungszeichen menschlichsten Geschichte anfängt und immer unmenschlicher wird. Und Martin hat es eben schon verraten, die letzte Geschichte von Eileen Storz hat es dann nicht aufs Hörbuch geschafft oder ins Hörbuch geschafft, weil es dann doch zu krass war. Die gibt's dann bei uns. Alle 8 Geschichten könnt ihr aber auch in Buchform lesen. Genau, gönnt euch das. Ihr tut damit was Gutes.
Ich würde sagen, wir beginnen mit Blooming Lord, die, ja, wie soll ich sagen, die Geschichten in dieser Folge sind nicht unbedingt in der Reihenfolge, wie ihr sie im Hörbuch hört, weil, wie das so ist im Leben, es ist immer schwierig, 8 Leute zu einem Termin einzuladen, beziehungsweise 7. Deswegen
hört ihr, wenn es etwas Gutes zu essen gibt, ja.
Ja, genau. Deswegen fangen wir mit Maxes an, was theoretisch in der richtigen Reihenfolge ist. Dann komme ich und dann wird die Reihenfolge theoretisch stimmen.
Genau.
The Blooming Lord von Milian Ventus ist die erste Geschichte, die ihr hört oder lest. Maxe, das ist deine Story. Was passiert in deiner Geschichte?
Es geht um einen Lord im Regency England, der sich in einen, wie soll ich sagen, in einen wie sagt man, in einen Bürgerlichen verliebt. Allerdings, wie es halt oft so ist, ist da noch eine andere Person, die auf ihn geiert, sage ich jetzt mal so salopp dahin. Eine Bedienstete, die schon immer in ihn verliebt war, in den Lord Rinwell, Und das hat ein Ende, das ich natürlich nicht verraten werde. Aber ich habe da bewusst mit Regency Romance gespielt, weil das gar nicht so mein Genre ist. Und es hat mir viel Spaß gemacht, da auch eine Gay Romance draus zu machen, weil das eben doch was ist, was ich normalerweise nicht schreibe, was nicht so ganz stimmt, Martin, weil in Gelbauge habe ich natürlich auch die Hauptfigur BB ist ja auch, verliebt sich auch in einen anderen Mann. Genau. Lord Rinwell verliebt sich in einen Bürgerlichen und muss sich dann mit der anderen Liebschaft auseinandersetzen, die ganz eigene Ziele für ihre Beziehung hat.
Wir hören das Wort Lord und das hat schon ein bisschen was von einer historischen Geschichte. Ist ja Regency Romance, also ich will nicht sagen historischer Bridgerton Roman. Und so. Ja, genau. Ja. Es ist eine historische Kurzgeschichte. Der Adel spielt ja eben bei dir dann auch eine ganz große Rolle und wie das so ist, ist glaube ich eine Party, da wird ein Gemälde aufgedeckt und die Reichen laufen umher und fressen sich voll und trinken und auch der Vater von dem Protagonisten ist ja so ein, wie soll ich sagen, dicker weißer Mann mit Macht. Wie war es so, sich in diese Gesellschaft zu versetzen und diese reichen Leute zu beschreiben?
Das Witzige ist, ich versuche historische Stoffe zu vermeiden, weil mit dieser Recherche einfach, das nimmt so schnell Überhand, weil du findest dann, du kommst vom einen zum nächsten und kommst nicht zum Schreiben. Witzigerweise findet man über diese Regency-Zeit in England relativ viel online, also über die Kleidung, was haben die gegessen, was haben die getrunken und so weiter. Da findet man genug online und irgendwie habe ich das geschafft, mir so genug Wissen anzulesen, dass es ausgereicht hat für diese Geschichte und es nicht weiterging, weil sonst wäre ich in so einem Rabbit Hole gelandet und in Regency England rausgekommen und wäre dann nie wieder weggekommen. Es hat überraschenderweise gut funktioniert und hat mir auch Spaß gemacht, weil dieses Geschwollene, wie die sprechen und wie man dann auch selbst schreiben muss, das liegt mir irgendwie, das macht mir auch Spaß. Da kann man mal so richtig die Hose aufmachen und so richtig, keine Ahnung, halt richtig stilistisch flexen. Das macht eigentlich Bock, sollte jeder mal machen.
Dann hören wir gleich mal rein. Ich hatte so ein bisschen den Gedanken, so vielleicht hat der Punk in dir gedacht, so boah, diese Gesellschaft zu beschreiben, ich hasse euch alle.
Nö. Ich hätte Bock auf fast jegliche Art von Gesellschaft, das mal so zu schreiben, auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hätte ich auch mal Bock, Punks zu schreiben auf der Straße. Also ich bin da relativ offen.
Wunderbar. Dann hören wir jetzt rein in The Blooming Lord von Milian Ventus, gelesen von Christopher Meyer.
Wären dies meine letzten Atemzüge, fände ich Frieden. Was gab es Schöneres, als mit ihm unter dieser alten Trauerweide zu liegen? Lord Rinwell. Ein gemeinsames Picknick in der Sonne, ein weinseliger Umtrunk und anregende Gespräche. In Zweisamkeit waren wir wirklich gleich. Evangeline. Vertraut lagen wir auf der Decke und schauten uns an. Seine Augen, so klar wie das Kristall der Gläser, aus denen er zu trinken pflegte, waren unverkennbar die eines Adligen. Unter dem aufgestellten Kragen seines weißen Hemdes lugte ein roter Schal hervor, der über der nachtblauen Weste aufging wie ein Blutmond. Wenn sein Vater wüsste, dass er der gemeinen Tochter eines Gärtners und einer Küchenhilfe seine Nähe schenkte, wäre der Ruf der Familie Waldersworth dahin, und dennoch lagen wir gerade auf demselben Flecken Erde. Obschon wir miteinander aufgewachsen waren, durfte unsere Liebe im Leben nicht erblühen. Nur hier draußen gab es ein Wir, ohne die missbilligenden Blicke der adligen Sittenhüter, die eine Beschmutzung ihres Geschlechts nicht duldeten.
Kommen wir von den Blooming Lords zu den feiernden Studenten. Martin, du hast die Kurzgeschichte geschrieben, das erste Mal vergisst man nicht. Und wir werden hier natürlich nicht den Twist verraten dieser Geschichte. Es geht darum, dass ein paar Studenten nach ihrer Klausur oder nach ihren Klausuren zusammenkommen und kräftig einheben, wie man es halt so kennt. Erzähl doch mal, was in der Geschichte passiert und wie du drauf gekommen bist.
Pass auf, und zwar hatte ich schon immer mal so den Gedanken, noch bevor ich mich irgendwie so wirklich mit dem Schreiben auseinandergesetzt habe, so die Idee gehabt, ich wollte unbedingt mal eine Geschichte schreiben, wo Leute in einer Kneipe sitzen und aus dem Gespräch heraus soll etwas passieren mit dem Leser. Ne? Ich habe mich immer gefragt, wie ich das mache. Und das habe ich mit dieser Geschichte geschafft und das freut mich. Du hast es schon gesagt, da sitzen drei Studenten in der Kneipe und unterhalten sich. Das sind Kommilitonen und einer, der hat sich in eine Kommilitonin verguckt. Das kann ich sagen. Der wollte die unbedingt daten. Und die anderen, die fangen schon an zu prahlen, ne, wie sie da mit den Mädels shakern und so ihre Momente hatten. Und wie das nach so ein paar Gläsern ist, will man natürlich auch erzählen und nicht so als der Loser dastehen. Da kommt dann der Stolz hoch und dann fängt er an zu plaudern. Und seine Geschichte ist so schön spannend, da hören dann nicht mehr nur die zwei zu. Aber mehr will ich dazu nicht sagen.
Mehr sollte man auch nicht sagen. Du hast auch einen netten stilistischen Kniff drin, weil als Patrick heißt deine Hauptfigur, dann quasi von seinem Crush erzählt, wechselst du auch in die Ich-Perspektive. Das fand ich auch übrigens sehr spannend im Lektorat. Das war eine super Idee. Ich habe die Lektorate für alle gemacht, deswegen, ich habe jetzt gerade mal kurz den Autor raushängen lassen. Für die, da sitzen ja im Prinzip drei Freunde zusammen. Und du hast denen auch allen so eine sehr eindeutige Eigenschaften gegeben. Basieren die eigentlich auf echten Menschen, auf echten Freunden, die du kennst?
Nee, da habe ich mir irgendwie gedacht, ich brauche so einen bulligen, so einen etwas kräftigeren und so einen lauten, weil ich finde, das sind einfach so Kneipenmenschen, die siehst du da irgendwie immer. Du hast immer einen irgendwo am Nebentisch, der lauter ist als der Rest und immer einen so einem Gesetzten, so, ne, so ein bisschen die Backen hängend, der dann immer so der, halt einfach der Stämmige ist, so ein Netter und dann halt immer einen irgendwie so ein, ja, so ein Schüchternen, einfach so drei Klischees habe ich mir rausgegriffen, weil ich die immer ganz gut im Kopf hatte dann auch beim Schreiben. Und du hast gesagt, das mit der Rückblende. Ich habe eine Rückblende eingebaut, weil ich das irgendwie nicht geschafft habe. Das hat sich in meinem Kopf nicht erschlossen, dieses Geschehen über den Dialog zu transportieren. Da musste mehr her. Und da war ich dann auch froh, dass ich das gemacht habe. Und ich glaube, wenn ihr die Geschichte dann hört oder lest, seid ihr auch froh, dass es so erzählt wird, wie es erzählt wird. Ich freue mich immer wieder aufs Neue über diese Geschichte und das, was da passiert. Ha, herrlich.
Ja, es macht auch wirklich viel Spaß, der Geschichte zuzuhören oder sie zu lesen.
Deswegen hören wir doch gleich mal rein in Das erste Mal vergisst man nicht von Martin Moch, von mir, gelesen von Omid Paul Eftekari.
Patrick hat einen besonderen Grund zu feiern. Er lernte die letzten Tage nicht nur in der Uni, sondern auch in der Schule des Lebens. Eine Kommilitonin hatte ihm Nachhilfe gegeben. Wo wird so etwas begossen, wenn nicht in der Stammkneipe? Die Biergläser im Augustus haben viel mit ihren Gästen gemeinsam. Beide sind gegen Abend gut voll und liegen nicht selten auch auf dem Tisch. Alle, die ein wenig Geld im Geldbeutel haben, sind froh, hier trinken zu dürfen. Alle, die ein wenig mehr Geld im Geldbeutel haben, sind froh, hier nicht trinken zu müssen. Denn vor allem Studenten finden im Augustus Zuflucht. Ist die Prüfungsphase vorbei, herrscht im Augustus Hochkonjunktur. Laute Gespräche werden begleitet von noch lauterer Musik. Die Luft steht schal im Raum wie das ein oder andere Getränk, das auf seinen rauchenden Besitzer wartet. Möchte jemand ein Fenster öffnen, so muss er das zu Hause tun. Fenster gibt es im Augustus leider keine. Wer genau hinhört, vernimmt hier und da den Namen eines Dozenten oder einer Dozentin, selbstverständlich in keinem guten Zusammenhang.
Lost Voice, so heißt die Kurzgeschichte von Eliza Winters. Und zum Glück hat die Eliza ihre Stimme nicht verloren, denn sie ist mit mir jetzt hier. Hi, moin.
Hi.
Lost Voice, fass doch mal zusammen, um was es in deiner Kurzgeschichte geht und was deine Inspiration war.
Ja, in meiner Kurzgeschichte, es ist ja eine postapokalyptische Sci-Fi. Da geht es um zwei Roboter. Und die beiden Roboter leben in einer Welt, also in unserer Welt, nach einer Apokalypse eben. Und treffen da aufeinander. Und ich würde mal sagen, da gibt es so ein paar Startschwierigkeiten zwischen den beiden. Was die Kommunikation angeht und man könnte sagen, es ist auch so ein kleines bisschen so eine angeteaserte Liebesgeschichte. Allerdings, ob diese Liebesgeschichte ihre Erfüllung findet, das wird nicht verraten.
Eine Liebesgeschichte zwischen Robotern. Und Sci-Fi ist ja auch normalerweise gar nicht dein Genre, in dem du dich bewegst. Du bist bei Romantasy unterwegs. Glaubst du denn, dass wir in Zukunft Roboter haben, die uns, ich sage jetzt mal, versorgen oder bedienen, wenn man so sagen will? Und glaubst du, dass Roboter wirklich für Emotionen fähig sind?
Also es ist ja so, dass die Wissenschaft immer schneller immer weiterkommt. Und es gibt ja doch schon gerade im asiatischen Raum einige Roboter, die, glaube ich, schon so kleinere Arbeiten erledigen. Oder es wird zumindest daran geübt, probiert, wie auch immer. Und ich denke, in nicht allzu ferner Zukunft gibt es sicherlich einige Roboter, die für uns Arbeiten erledigen werden. Ob sie dann Emotionen empfinden können, das ist natürlich, denke ich mal, etwas, das eher so in die Bücherwelt bzw. in die Filmwelt passt, weil es sind halt immer noch eigentlich Maschinen. Deswegen kann ich es mir jetzt noch nicht wirklich vorstellen. Vielleicht in ein paar hundert Jahren, wer weiß, aber momentan eher nicht.
Mal warten wir mal, ob was mit KI noch sein wird.
Ja, stimmt.
Wenn euch das noch nicht ganz reicht, um Between Cracks zu lesen oder zu hören, dann folgt jetzt noch eine Minute aus Lost Voice, geschrieben von Eliza Winters und gelesen von Dominik Kolb.
Sektor 13, früher Deutschland, Jahr 2148, Tag 367 nach der Klimakatastrophe. Heute wird sicher wieder ein schöner Tag. Ich habe mich unter einem ramponierten Windrad in den Energiesparmodus begeben. Jeder Tag ist ein schöner Tag. Man muss nur genau... Ein ohrenbetäubender Knall lässt die Erde erzittern und Staub wirbelt auf. Als sich dieser gelegt hat, erkenne ich, was keine 2 Meter vor mir gelandet ist. Ein ungefähr menschengroßer Haufen Metall. Ich blinzle, obwohl ich nicht müsste. Als Modell der Reihe Optimist war ich ein Serviceangebot in der Altenpflege und wurde vergleichsweise humanoid entworfen. Eine meiner ehemaligen Patientinnen hatte eine Kinderpuppe besessen, als Andenken an ihre Mutter. Diese Puppe hat mich sehr fasziniert, da sie Geräusche von sich geben und blinzeln konnte. Meine Kameraobjektive nehmen den Schrotthaufen in den Fokus. Ich erkenne Arme und Beine mit unzähligen Kratzern und Dellen. Ein Roboter.
Fuck. Das ist der Titel der Kurzgeschichte von Fanny Remus in Between Cracks. Hallo Fanny.
Hallöchen. Okay, ich darf also fluchen.
Du darfst fluchen. Wir haben bisher auch die versautesten Folgen. Ich habe 18 markiert bei uns auf Lull. Hoffentlich fällt uns das nicht auf die Füße. Wir sprechen über Fuck, deine Kurzgeschichte. Kannst du für uns kurz zusammenfassen, um was es darin geht und was so ein bisschen deine Inspiration war?
Also das ist eine, wie der Name, glaube ich, schon sagt, eine spicy Geschichte. Es geht um Purity, eine junge Dame, die sich gerne mal Männer sucht, die sie dann ein paar Tage, Wochen oder Monate durchbringen. Und so auch dieses Weihnachten. Und dann merkt sie aber, dass sie sich da einen ziemlich großen Fisch geangelt hat, nämlich Nate Theft, den CEO eines der mächtigsten Unternehmen des Landes. Und wie sich das dann zwischen den beiden abspielt, das können wir dann in der Kurzgeschichte begleiten. Und wer jetzt schon aufgepasst hat, merkt, dass das Ding voller Klischees ist. Also nur bei den 2 Sätzen, die ich jetzt dazu gesagt habe. CEO, Romance, ein bisschen Mafia ist auch noch mit drin. Purity, die halt nach außen hin sehr pure wirkt, aber eigentlich das Faustdick hinter den Ohren hat, etc. pp. Und das war nämlich, also die Idee für diese Kurzgeschichte ist durch eine Challenge entstanden, dass ich mal ein komplett anderes Genre schreibe, als ich eigentlich kannte. Und das war die Dark Romance. Und bis zu dem Zeitpunkt, vor 2 Jahren, als ich die Geschichte geschrieben habe, da hatte ich mit Romance noch nicht so viel am Hut. Ich hatte zwar schon eine romantische Dystopie geschrieben, aber das war halt mehr Dystopie als Romance. Aber ich hatte noch gar keine Berührungen damit. Und dann hieß es halt, okay, ja, jetzt schreibe ich mal eine Dark Romance. Und dann habe ich mich bei der Prämisse halt sehr in Klischees, also mit Absicht in Klischees verloren. Oder na, verloren, aber auf alle Fälle habe ich mich da drauf eingelassen. Und habe dann aber im Laufe der Beschäftigung mit der Materie gemerkt, dass man da eigentlich ziemlich viel machen kann. Weswegen die Geschichte auch so geworden ist, wie sie geworden ist.
Würdest du, weil du ja gesagt hast, du hast dich bewusst in diese Klischees reinbegeben, würdest du sagen, dass das eine, ja, eine Verballhornung in Anführungszeichen des Dark Romance-Genres ist?
Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es ist eine Hommage.
Okay.
Damals, also ich bin damit angetreten, ja, dass ich jetzt halt immer so richtig, wie gesagt, die Klischees überspitze und halt dann die Absurditäten aufzeige. Aber es hat mich eines Besseren belehrt. Und ich würde es tatsächlich als Hommage bezeichnen.
Das heißt auch ihr, die ihr keine Dark Romance bisher gelesen habt oder mit dem Genre noch nicht in Berührung gekommen seid, lest euch die Kurzgeschichte von Fanny durch. Sie ist sehr lesenswert, wie jede Geschichte in der Anthologie. Wenn euch das noch nicht überzeugt hat, kriegt ihr jetzt noch eine Minute aus Fuck von Fanny Remus, gelesen von Esther Barth.
Fuck. Fuck, fuck, fuck. Was mache ich hier? Ich und meine große Klappe. Ich dachte, du wolltest dir einen dicken Fisch angeln, tönt die Stimme meiner Freundin aus dem Handy-Lautsprecher. Wieder mal ein paar Tage das Luxusluder raushängen lassen. So what? Aber Nate Saft ist kein dicker Fisch. Er ist ein verfickter Hai. Ist er das? Hallo? CEO des mächtigsten Konzerns der westlichen Welt, klingelt da was? Wenn man den Gerüchten glauben darf, haben seine Verbindungen zur Unterwelt ihn dahin gebracht. Und ich stehe im Penthouse des Ritz und warte auf genau diesen Mann. Ist er nicht eine Nummer zu groß für mich, Gelegenheits-Sugar Babe? Schätzchen, wenn ich eins über dich weiß, dann dass du jeden Schwanz schluckst, egal wie groß er ist.
Ich spreche jetzt mit Vivian Kraft, die für Between Cracks die Geschichte Iris geschrieben hat. Hi, Vivi.
Hi.
Jetzt erzähl mir doch mal oder erzähl den Leuten da draußen doch mal, um was geht's in deiner Kurzgeschichte und wie bist du drauf gekommen?
Ja, wie ich drauf gekommen bin, ist eine gute Frage, aber ich erzähle erstmal, worum es geht. Also in der Geschichte geht es im Prinzip um den Puppenmacher Harvey, der seine dunkle Magie dazu benutzt, die Seele seiner verstorbenen Frau Grace temporär zurückzuholen, indem er sie in eine Puppe beschwört. Also alles ein bisschen leicht spooky und ich prinzipiell mag dieses ganze Puppenthema. Ich verwende die relativ oft in Kurzgeschichten und generell meinen Geschichten. Das ist mir aber auch erst im Nachhinein aufgefallen. ja, und genau, und innerhalb der Geschichte begleiten wir quasi Grace und sie fühlt sich nach ihrer Erweckung irgendwie so ein bisschen fehl am Platz. Sie merkt, dass irgendetwas nicht stimmt und dass ihre Erinnerungen an ihr Leben so leicht verschwommen sind und dass sie den Erwartungen, die Harvey an sie setzt, so nicht ganz gerecht werden kann. Und sie beginnt dann halt innerhalb der Geschichte ihre Standpunkte und Werte zu hinterfragen und ja, auch wenn sie damit wahrscheinlich Harveys Herz brechen wird. Aber wie die Geschichte verläuft, das werdet ihr dann schon lesen oder hören.
Genau, das sollen die Leute ja selbst erfahren.
Genau.
Hast du denn eine Inspiration dafür gehabt? Irgendeinen Song, irgendeine andere Geschichte, einen Film oder ein Spiel vielleicht?
Tatsächlich, als ich über diese Geschichte nachgedacht habe, kam mir, das ist ein relativ altes, was heißt alt? Ja, also doch, für mich alt, ja. wie heißt der denn? Hatsune Miku war eine Zeit lang mal auf YouTube, das wird dir wahrscheinlich auch was sagen. Das war ja mal so ein Phänomen. Und die hatten damals mehrere Videos auch von anderen Charakteren. Und da gab es ein Lied, da ging es um eine Puppe quasi. Also ein Professor, der eine Puppe beschwört. Und da ging es generell um das Thema Herz und was ist ein Herz und generell so das Thema. Irgendwie hat mich das so ein bisschen dazu inspiriert, dieses Puppenthema aufzugreifen, weil mich das damals schon irgendwie ein bisschen fasziniert hat und ich fand das ein bisschen spooky. Ich wollte generell, weil die Anthologie ja generell über das Thema Menschlichkeit, Unmenschlichkeit spielt, hatte ich mich irgendwie auf dieses Thema Selbstbestimmtheit und selbstbestimmt Leben fokussiert und irgendwie hat sich das dann so in diese Richtung entwickelt.
Das ist spannend. Das ist, manchmal kommen so Geschichten am Ende irgendwie zusammen aus ganz vielen unterschiedlichen Einflüssen. Man kombiniert da irgendwas und dann kommt was Gutes bei rum.
Eben.
Hast du denn Angst vor Puppen? Oder gruseln dich denn Puppen in Horrorfilmen? Das ist ja eigentlich so eine bekannte Horror-Trope.
Ja, also tatsächlich nur die keine Gesichter haben. Also wirklich gesichtslose Puppen.
Okay, cool. Danke, dass du uns Rede oder mir Rede und Antwort gestanden bist. Ihr hört jetzt im Nachgang noch eine Minute aus der Geschichte Iris, geschrieben von Vivien Kraft und gelesen von Lucy Leopold.
Ich habe es, ich habe es, ich habe es. Mit zitternden Fingern presste Harvey das kleine Bündel an sich. Ein bitterer Geruch steigt ihm in die Nase und er spürt die Feuchtigkeit, modrig und verkommen, in die Fasern des weißen Tuches kriechen. Grace, flüstert er und sinkt an der geschlossenen Tür der Werkstatt hinab. Ich habe dich. Es tut mir leid. Alles wird wieder gut. Ich verspreche es dir. Er dreht den Schlüssel im Schloss. Einmal. Zweimal. Dann entzündet er die Öllampe, deren warmes Licht flackernde Schatten an die Wände wirft. Hängende Silhouetten an Seilen oder sitzende, hübsch drapiert. Manchen Körpern fehlt ein Glied, andere sind makellos und nur auf den zweiten Blick als das erkennbar, was sie sind. Puppen. Nicht jedoch bei ihr. Sie ist perfekt. So wie er sie in Erinnerung hat.
Jack Sandman, hallo.
Hallo.
Wir sind heute hier zusammengekommen, um über deine Kurzgeschichte A Song of Blood and Love zu sprechen, erschienen in Between Cracks. Erzähl doch mal, was war deine Inspiration zu der Geschichte und fass sie doch mal kurz für uns zusammen.
Die Geschichte geht ja darum, dass ein ehemaliger Jäger für Monster sich auf die Seite eines Monsters, einer Sirene, um genau gesagt, gestellt hat, weil er Gefühle für sie entwickelt hat. Die Inspiration dahinter war im Großen und Ganzen oder ankert in meiner Zeit bei der Schule des Schreibens im Studium, wo dieses ganze Monster-Genre nochmal richtig hochgepoppt ist. Und die waren immer sehr einseitig, was ich da gelesen hatte. Und es war immer quasi die Guten gegen die bösen, bösen Monster, die hinterher einfach nur weggemetzelt worden sind oder weggesperrt worden sind. Und das fand ich immer sehr langweilig und ich fand es auch sehr einseitig. Und als ich dann gefragt worden bin, ob ich in der Anthologie was veröffentlichen möchte, kam mir dann direkt dieses Thema wieder bei dem Überwort Menschlichkeit, Unmenschlichkeit. Was wäre denn, wenn ich die ganze Thematik umdrehen würde? Wenn das Monster eigentlich gar nicht das Monster ist, für das es alle, von das es von allen gehalten wird. Mhm. Und ich hatte stellenweise zwar echt Schwierigkeiten damit, weil das wirklich ungewohnt ist, auch wegen der Frauenperspektive, aber ich hatte wirklich sehr viel Spaß damit und ja.
Du hast dem Ganzen ja so ein bisschen so einen doppelten Boden gegeben, indem du das Monster zu einer Sirene gemacht hast, wo man nicht genau weiß, bezirzt die deine Hauptfigur oder sind die Gefühle echt? Das macht das Ganze recht interessant, finde ich. Ich hatte beim Lesen der Kurzgeschichte immer so ein bisschen Supernatural im Kopf. Inwiefern, wie soll ich sagen, spielt das eine Rolle für diese Geschichte oder vielleicht auch für dich und deine Geschichten?
Ich bin ein wahnsinnig großer Supernatural-Fan. Bin damit ja wirklich aufgewachsen. Und ich hatte es tatsächlich aber nicht im Hinterkopf bei der ganzen Sache.
Ach, interessant.
Ich möchte gerne mal eine Geschichte schreiben aus der Sicht einer männlichen Sirene. Und ich habe das war quasi jetzt der Vorläufer davon, das ist der Testlauf. Und gerade diese Doppelbödigkeit im Sinne von das, was er gerade tut, das, was er gerade fühlt, die Grenzen, die er überschreitet, macht er das aus eigenen Stücken, macht er das aus richtigen, echten Gefühlen her oder ist das alles einfach nur ein Trick der Sirene, um am Leben zu bleiben? Und das fand ich so faszinierend, was ich ja durchs Lektorat noch weiter ausarbeiten konnte. Ich muss sagen, das ist eine der spannendsten Geschichten, die ich bisher geschrieben habe, für mein Empfinden.
Das war ein guter Teaser für die Leute da draußen. Wenn ihr A Song of Blood and Love lesen wollt, dann könnt ihr es tun, indem ihr Between Cracks euch besorgt, euch kauft und es lest. Oder aber, das Hörbuch ist ja heute erschienen. Ihr kriegt jetzt noch ein was Kleines auf die Ohren. Eine Minute aus A Song of Blood and Love, geschrieben von Jack Sandman und gelesen von Roman Schamow.
Eine Kugel durchschlägt die Heckscheibe und erwischt mein Ohr. Blut rinnt den Hals herab. Warum müssen Jäger nur so gute Schützen sein? War es das Herz der Hoteldame wirklich wert? Ich reiße das Lenkrad nach rechts. Sie hätte uns verraten können. Lyra rutscht tiefer in den Sitz. Außerdem brauchte ich ein frisches. Würden Jäger ihr Blut nicht vergiften, würde ich eins von denen essen. Ein heftiger Ruck. Die Verfolger haben uns von hinten gerammt. Krachendes Metall, Funken. Sie versuchen uns von der Straße zu drängen. Ich trete in die Eisen, lenke gegen. Wir schlittern über die nasse Spur. Ich kriege die Karre gerade so noch unter Kontrolle. Kugeln zischen vorbei, klirrendes Glas. Lyra kramt den Revolver aus dem Handschuhfach und reicht ihn mir. Was weiß ich? Du hättest ihr sagen können, dass sie verschwinden soll. Als hätte sie dich nie gesehen. So funktioniert meine Stimme nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel Kraft mich das kostet? Keine Chance. Wenn ich am Verhungern... Runter!
Ich begrüße Ian Rain. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ian Rain hat für Between Cracks die Geschichte des Teufels Kreis geschrieben. Und wer da schon reingelesen hat oder wer es vielleicht noch nicht getan hat und aufs Hörbuch wartet, das ist so ein bisschen märchenmäßig angehaucht. Ian, erzähl doch mal, um was geht's in deiner Geschichte und was ist deine Inspiration gewesen?
Ich denke, ich fange einfach mal bei der Inspiration an. Das ist, glaube ich, der sinnvollere Einstieg. Wer es vielleicht weiß oder vielleicht auch nicht weiß, einige von uns Autoren aus der Anthologie waren ja vorher bei einem anderen Verlag unter Vertrag, den ich hier nicht namentlich nennen werde. Und einige Anthologiebeiträge wurden ursprünglich für eine Anthologie dieses Verlags geschrieben. Und da war damals der Auftrag quasi, dass wir Autoren uns außerhalb unserer Komfortzone begeben sollten. Und da wurde dann quasi all unsere Namen in einen Topf geworfen mit verschiedenen Subgenres und einmal wild durchgemischt und versucht, den Autoren quasi das zu geben, was am wenigsten ihrem eigentlichen Wohlfühlgenre entspricht. Und bei mir kam dann damals Fairy Tale Fantasy raus. Und da hatte ich dann damals schon ein bisschen an der Geschichte gearbeitet und habe da einfach überlegt, hey, welche Märchen könnten mich interessieren, wie könnte man das vielleicht ganz erfrischend interpretieren, und bin da recht schnell dann an Rapunzel hängen geblieben und habe mich gefragt und hatte dann vor meinen Augen einfach so das Bild von einer Art modernen Rapunzel, die eben nicht mehr in dem verwunschenen Turm im Wald sitzt, sondern vielleicht auch in einer kargen Plattenwohnung. Und habe mich halt auch gefragt, was ist, wenn Rapunzel vielleicht gar nicht von einem Prinzen gerettet wird, sondern was ist, wenn vielleicht plötzlich der Teufel vor der Tür steht? Und daraus hat sich das Ganze dann entwickelt quasi.
Das hast du wunderbar zusammengefasst. Also würde ich die Geschichte nicht kennen, hätte ich jetzt Bock drauf, weil es ist so, es ist Rapunzel, aber sie sitzt nicht im Turm, sondern im Plattenbau und es kommt nicht der Prinz, sondern der Teufel. Das ist eine wahnsinnig gute Hook. Also wenn das kein Elevator-Pitch ist, dann weiß ich auch nicht.
Sollte ich mir für TikTok merken.
Das Interessante an deiner Geschichte ist, du wechselst auch zweimal den Erzähler. Das heißt, es gibt insgesamt drei Erzähler in der Kurzgeschichte. Ich weiß nicht, ob du sie verraten möchtest, das überlasse ich dir. Aber was war die Idee dahinter?
Also, ich meine, grundsätzlich ist es ja so, dass Kurzgeschichten einem ja schon auch mal die Möglichkeit bieten, quasi ja auch in literarische Formen reinzuschnuppern, die vielleicht für einen Roman nicht immer 100% passend sind. Oder da auch mal ein bisschen experimenteller ranzugehen. Und mich hat einfach schon immer unfassbar speziell der Erzähler in der zweiten Person, also in der Du-Perspektive quasi, gereizt. Ich hatte das einmal in einem Thriller, das zwischendrin Sequenzen des Mörders quasi aus der zweiten Person geschrieben waren. Und ich habe das einfach als unglaublich intensiv empfunden, weil man sich als Leser so angesprochen gefühlt hat. Und so in diesen Kopf dieses Mörders reingezogen. Und ich habe dann ein bisschen überlegt, wie man das strukturieren könnte, habe dann schnell für mich gefunden, dass es Sinn macht, die Geschichte auch in drei zeitliche Einheiten aufzutrennen, die so ein bisschen diesen Gesamthandlungsbogen abspannen. Und mir ist dann so ein bisschen einfach der Reiz gekommen, mit diesen Erzählperspektiven zu spielen. Gerade weil es ja auch Fairy-Tale-Fantasy ist, habe ich dann auch überlegt, dass ich gerne auch den klassischen Erzähler in der dritten Person quasi reinholen möchte, im Märchenbuchstil, der nicht so sehr auf die Emotionen und so eingeht, sondern eher wirklich dieses klassische Märchenonkel erzählen. Und wollte aber trotzdem auch gleichzeitig nicht diesen Effekt von oder dieses Zeitgemäße auch verlieren. Weswegen ich dann auch den Ich-Erzähler noch mit reingenommen habe, weil ich einfach finde, dass das so für so ein Plattensetting, für einfach eine modernere Ebene halt dann auch besser funktioniert. Und dann kam halt die Idee, halt eben auch diese drei inhaltlichen Sequenzen mit drei Perspektiven zu verknüpfen, die halt einfach die jeweilige Sequenz quasi am besten unterstützen sollten. Und genau. Und es beginnt halt quasi mit einer märchenhafteren Einstieg, wechselt in die aktiv erlebte, aus Ich-Perspektive erlebte Gegenwart und geht dann in eine etwas grausamere und sehr intensiv erlebte Zukunft in der zweiten Person über und vollendet so den Kreis quasi.
Super. Also wenn ihr da draußen jetzt noch keinen Bock auf die Geschichte habt, dann haben wir noch ein kleines Goodie für euch. Ihr hört jetzt eine Minute aus Des Teufelskreis von Ian Rain, gelesen von Silke Buchholz.
Mädchen. Es war einmal ein Mädchen ohne Namen. Es zählte noch keine 6 Sommer. Während sich andere Kinder ihre Zeit mit Spielkonsolen und dem Fernseher vertrieben, spielte das Mädchen jeden Tag für Stunden am Bach im Wald hinter dem Haus, dort, wo die Bäume am höchsten in den Himmel ragten und am dichtesten zusammenstanden. Es baute Boote aus Zweigen und Blättern und beobachtete, wie diese gegen die Fluten kämpften. Ihm gefiel die Vergänglichkeit der Schiffchen und wie der vom Regen geschwängerte Strom sich nahm, was er wollte. Sobald die Abenddämmerung blutrot leuchtend das Ende des Tages verkündete, kehrte das Mädchen nach Hause zurück. Es folgte dem Weg, den nur es kannte, quer durch zorniges Gestrüpp und über moosbewachsene Baumstämme. Doch etwas war anders heute. Der Wald wurde stiller, je näher es dem Haus kam, und mit einem flauen Gefühl im Magen beschleunigte das Mädchen seine Schritte. Das samtene Dunkel der Nacht hatte sich bereits über die Welt gelegt, als es die vertraute Hütte am Rande des Waldes erreichte.
3 Stunden und 41 Minuten Hörspaß habt ihr mit dem Hörbuch von Between Cracks. Richtig geile Zusatzminuten gibt's bei uns auf den Lull-Kanälen und zwar mit Eileen Storz und der Geschichte Ich kenne dich nicht. Maxe, was für Themen, was für Triggerwarnungen gibt's für ihr Buch?
Wir haben es am Anfang schon gesagt, das hat es nicht aufs Hörbuch geschafft. Aber die Inhaltshinweise, die ich jetzt gleich vorlese, sollten geben ein Bild, was in dieser Geschichte passiert und ob ihr sie vielleicht anhören wollt oder nicht. Ich lese es mal so vor, wie es im Buch steht. Inhaltshinweise. In der folgenden Geschichte triffst du auf Freiheitsberaubung, explizite körperliche Gewalt, Ausweidung, Verstümmelung, Enukleation, Wahnvorstellungen, Blut, und Kannibalismus.
Ganz normaler Sonntagnachmittag bei Lesen und Lesen lassen, oder?
Ja.
Also, wir hoffen, ihr habt viel Spaß mit den Geschichten, weil als wir da reingehört haben, es war ein Traum. Ich komme nicht aus dem Grinsen raus. Ich freue mich da so übertrieben über dieses Projekt. Ich habe mir nicht mal ausmalen können, dass das alles so geil wird. Und umso schöner, dass man das jetzt nicht nur lesen kann, sondern auch hören. Und ganz wichtig nochmal, das alles ist hier eine Spendensache. Wenn ihr das kauft, wir verdienen da keinen Cent dran. Unser Verdienst ist die Freude an der Sache. Und wir freuen uns, dass wir spenden können an den Weißen Ring. Ich weiß den genauen Betrag jetzt nicht, den wir neulich gespendet haben, aber es war dreistellig. Das war dreistellig, ne?
Es war ein paar hundert Euro, ja.
Ja, richtig geil. Vielen Dank an die, die sich das gegönnt haben und das möglich gemacht haben. Und wir freuen uns natürlich über jeden Euro, den wir spenden können. Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback. Wenn euch die Geschichten gefallen, dann haut uns das in die Kommentare oder schreibt doch auch gern die jeweilige Autoren, den Autoren an und gebt Bescheid, wie ihr die Geschichte gefunden habt. Das ist natürlich nochmal richtig geiler Verdienst für uns. Das würde uns sehr freuen.
Ein kleinen Teaser noch zum Schluss. Es ist nicht das letzte Mal, dass ihr von uns, von TBR and Friends, gelesen habt. Ob ihr von uns gehört habt oder hören werdet, wissen wir nicht. Aber ihr werdet wieder von uns lesen.
Vielleicht auch wieder hören.
Ja, wer weiß.